So, guten Morgen, liebe Geschwister, und auch guten Morgen, liebe Geschwister im Livestream. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit meiner Familie hier bei euch in Grassau sein darf und dass ihr mich eingeladen habt, euch aus Gottes Wort etwas weiterzugeben. Ich darf euch herzliche Grüße ausrichten von den Geschwistern der christlichen Gemeinde Manching, wo meine Frau und ich sonst unserem Herrn dienen, und bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Vertrauen, dass ihr mir diesen Dienst anvertraut, heute zu euch aus Gottes Wort zu sprechen. Einmal habe ich das im letzten Jahr ja schon tun dürfen, vielleicht erinnert ihr euch daran. Manchmal bringe ich was mit zu Beginn der Predigt. Ich glaube, in Fachkreisen nennt man das Gegenstandslektion, was ich letztes Mal gemacht habe. Das war verdorrtes Unkraut, nicht so interessant für euch. Heute habe ich mir was anderes ausgedacht. Ich möchte gerne mit euch ein kleines Gewinnspiel veranstalten zu Beginn der Predigt. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch mal raten, über welchen Bibeltext ich euch heute etwas weitergeben soll. Und ihr bekommt auch einen Hinweis. Bevor ihr den Hinweis kriegt, ich habe ja gesagt, ein Gewinnspiel, möchte ich euch den Preis vorstellen. Alle Köstlichkeit der Tropen für zwei Personen. Ist also auch für Paare geeignet, egal ob die jung oder länger verheiratet sind. Also das steht zu gewinnen. Ja. Und die Preisfrage heißt, übrigens, meine Familie ist nicht teilnahmeberechtigt. Die Preisfrage lautet: Welches ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament im Hinblick auf Kapitel und Verse? Das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Wer weiß das oder wer möchte gerne, um hier im Spiel zu sein, einen Tipp abgeben? Wenn ihr das erratet, wisst ihr übrigens auch schon, worüber ich predige. Du möchtest einen Tipp abgeben.
Jona.
Jona ist kein schlechter Tipp, aber auch nicht die richtige Antwort. Aber weil Jona nicht weit entfernt ist, bekommst du einen Trostpreis. Reicht nicht für zwei Personen. Maleachi. Auch nicht die richtige Antwort, aber auch da in der Nähe. Ihr habt schon gemerkt, es könnte um einen kleinen Propheten gehen, ne? Gut, du bekommst auch einen Trostpreis. Trostpreise habe ich jetzt nicht mehr. Die anderen sind in eure Kinderstunde gegangen, also die Trostpreise. Jetzt geht es hier noch um den Hauptpreis. Bitte? Wer war das?
Einmal die Köstlichkeit der Tropen für zwei Personen.
Haggai, genau, das war die richtige Antwort. Haggai ist das drittletzte Buch im Alten Testament, wenn ihr das aufschlagen möchtet. Und mit nur zwei Kapiteln und insgesamt 38 Versen ist es nach, den hat keiner geraten, Obadja, das zweitkürzeste Buch. Obadja ist tatsächlich das kürzeste im Alten Testament. Und über Haggai und seine Botschaft möchte ich heute zu euch sprechen. Kirsten, Haggai und seine Botschaft. Halt mal inne und denk nach. Das wäre das Thema, was du vorher wissen wolltest und ich dir nicht verraten habe. Haggai ist zusammen mit Sacharja, der etwa zeitgleich mit ihm auftrat, und auch mit Maleachi, einer der drei Propheten, die nach der Rückkehr aus Babylon ihren Dienst taten. Persönlich wissen wir über ihn so gut wie gar nichts, weder aus seinem noch aus einem anderen Buch der Bibel. Erwähnt wird er sonst nur noch im Buch Esra in den Kapiteln 5 und 6. Dort in Esra erfahren wir auch den geschichtlichen Hintergrund zu diesem Buch, nämlich in den Kapiteln Esra 1 bis 4. Von dort wissen wir, dass etwa 42.000 Juden mit der ersten großen Gruppe in den Jahren 537 und 536 vor Christus aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft nach Israel zurückgekehrt waren. Ob Haggai einer von ihnen war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Namentlich genannt wird er in der Liste der Heimkehrer in Esra 2 jedenfalls nicht. Und diese Juden, heimgekehrten Juden, begannen im Jahre 536 den von den Babyloniern zerstörten Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Innerhalb der ersten 2 Jahre nach ihrer Rückkehr hatten sie den Tempelberg in Jerusalem von Trümmern gereinigt und den Grundstein für einen neuen Tempel gelegt. So lesen wir in Esra 3. Der anfängliche Eifer beim Bau erlahmte jedoch schon bald. Und dazu führte sowohl der Widerstand ihrer Gegner als auch ein anderer Grund, von dem wir heute noch hören werden. Die Arbeit am Tempel wurde bald eingestellt und sie wurde für insgesamt circa 15 Jahre unterbrochen. Und erst durch den Prophetendienst Haggais und Zacharias wird die Arbeit wieder aufgenommen und schließlich im 6. Jahr der Regierung des König Darius vollendet. So lesen wir in Esra Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Und in diese Zeit, wo das Volk Israel nicht am Tempel weitergearbeitet hat, gegen Ende dieser Zeit hinein, spricht nun Gott, und wir können das ziemlich genau datieren in das Jahr 520 vor Christus, und er spricht über einen Zeitraum von 4 Monaten durch den Propheten Haggai zu seinem Volk in Jerusalem. Sein Dienst und seine Botschaft bestand vor allem darin, das Volk zu ermuntern, den Tempel wieder aufzubauen. Insgesamt sind in diesem kurzen Buch 4 Weissagungen Haggais aufgeschrieben, die er an das Volk weitergab. Und aus der ersten lesen wir nun in Haggai Kapitel 1 die Verse 1 bis 4. Ich hoffe, ihr habt das kleine Buch inzwischen gefunden, das drittletzte im Alten Testament. Kapitel 1, 1 bis 4. Dort heißt es: Im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem Hohenpriester. So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Nun, im 2. Regierungsjahr des Perserkönigs Darius I., wir schreiben das Jahr 520 vor Christus, wendet sich der Prophet Haggai mit einer Botschaft an die Anführer der in Jerusalem lebenden Juden. Die Provinz Juda war zu jener Zeit Teil des persischen Weltreichs. Statthalter war dort Serubbabel. Übrigens ein Nachfolger des Königs David, den wir auch im Stammbaum unseres Herrn Jesus finden. Matthäus 1, die Verse 12 und 13, da wird just dieser Serubbabel auch erwähnt. Hoherpriester war damals Jeschua. Jeschua, der Sohn des Josadak. Und Haggai konfrontiert die Anführer mit den Ausreden des Volkes. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und mit seiner Erwiderung kommt er direkt zur Sache. Vers 4. Wie kann das sein, dass die Menschen sich einrichten, während vom Tempel nur eine Ruine steht? Zwar wurden schon seit circa 15 Jahren wieder Opfer gebracht in Jerusalem, aber die Bauarbeiten am Haus Gottes ruhten. Der Herr deckt hier durch Haggai eine Geisteshaltung auf, die ihm missfällt. Die Reihenfolge dessen, was für Israel wichtig war, hatte sich verschoben. Sie führten Gottes Auftrag, den Tempel wieder zu errichten, nicht aus, sondern standen ihm offenbar gleichgültig gegenüber. Und sie nutzten ihre Zeit und ihre Mittel, um für sich selbst zu sorgen, sich eigene Häuser zu bauen und diese prachtvoll auszustatten. Anstatt den Herrn zu suchen, dachten sie zuerst an sich selbst. Und wir lesen weiter, die Verse 5 und 6. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Offenbar versagte der Herr aller menschlichen Anstrengung seines Volkes seinen Segen, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Handwerk wurde nur ein geringer Ertrag erwirtschaftet, viel gesät und dennoch nur wenig geerntet. Der Lohn reichte nicht lange. Sie werden ihre Bemühungen oft als nutzlos empfunden haben. Wir lesen weiter die Verse 7 bis 11. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Mit dieser ersten Botschaft durch Haggai fordert Gott das Volk auf, einmal Bilanz zu ziehen über die zurückliegenden Jahre. Gott hatte seine Verheißung erfüllt und sie aus dem Exil in Babylon in ihr verheißenes Land zurückkehren lassen. Voller Freude und Tatendrang waren sie damals aufgebrochen und hatten sich wieder dort niedergelassen. In der heiligen Stadt Jerusalem, in der einst ihr Tempel stand, hatten sie sich angesiedelt und den Opferdienst wieder eingerichtet. Sie hatten begonnen, den Tempel wieder aufzubauen, doch dann war alles ins Stocken geraten. Es gab äußeren Widerstand gegen den Bau und letztlich haben sie gar nicht mehr weitergemacht. Nun war bittere Armut eingekehrt. Schlechte Ernten und Einkünfte und das über Jahre. Soweit die Bilanz. Neben dem vordergründigen Appell zur Wiederaufnahme des Tempelbaus hat diese erste Botschaft Haggais aber noch einen weiteren Zweck, nämlich Ursache und Wirkung aufzuzeigen. Der Herr lässt sie nämlich über die Zusammenhänge dieser Entwicklung nicht im Unklaren. Er lässt ihnen durch Haggai klipp und klar sagen, was der Grund für ihre Armut ist, nämlich Ungehorsam. Ungehorsam, dass sie Gottes Auftrag nicht ausführten. Sie waren aus der Gefangenschaft entlassen worden, um in Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen. So hatte es Gott selbst in Erfüllung der Worte des Propheten Jeremias dem Perserkönig Kyros ins Herz gelegt. Wir lesen das in Esra Kapitel 1. Sie sollten wieder im ihnen verheißenen Land in der Bundesgemeinschaft mit ihrem Gott leben. Und im Mittelpunkt dieses Bundes steht Gott selbst. Das Volk konnte diesen Bund nicht erfüllen, ohne seinem Gott den ihm zustehenden Platz im Zentrum seiner Nation, im Heiligtum des Tempels wiederherzustellen. Die Not in und um Jerusalem hatte ihre Ursache nicht etwa in einem Mangel an Material, an Geld oder an Arbeitskräften, sondern in den Herzen der Menschen. Der Zustand des Tempels war gewissermaßen ein Gradmesser dafür, wie sehr sie Gott in ihren Herzen wertschätzten. Und ihre Entscheidungen hatten Folgen. Weil sie so sehr auf ihr eigenes Wohl und darauf bedacht waren, ihre eigenen Häuser zu bauen und dafür den Tempelbau zurückstellten, hatten sie Schuld auf sich geladen. Und der Herr verweigerte ihnen den Segen und schickte dem Volk durch Missernten, Mangel und Not. Interessant finde ich hier, Gott lässt Haggai nicht eine donnernde Gerichtsbotschaft an das Volk geben und droht mit ihrem Untergang, sondern er will sie mit dieser Botschaft gleichsam aus der Lauheit aufschrecken. Merkt ihr nicht, was hier passiert? Versteht ihr, wie ihr das Ziel aus den Augen verloren habt? Denkt mal nach, wofür ihr eigentlich seinerzeit hierher gekommen seid. Das Ziel war, ihm und seiner Sache wieder den ersten Platz in ihrem Leben einzuräumen und endlich den Tempel wieder aufzubauen. Denn nur so würde der Herr verherrlicht. Solange das Haus Gottes in Trümmern lag, hatte das Volk nichts als Mangel zu erwarten. Gott ruft sie auf, mit der Arbeit am Tempel zu beginnen. Zweimal heißt es dabei, richtet euer Herz auf eure Wege. Diese Botschaft war offenbar das rechte Wort zur rechten Zeit, denn sie fand aufmerksame Hörer. Binnen nur weniger Wochen, genau 23 Tage nach dieser ersten Botschaft, wurde die Arbeit am Haus Gottes wieder aufgenommen. Wir lesen weiter in unserem Text die Verse 12 bis 15. Dort heißt es, da hörten Serubbabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubbabels, des Sohns Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Rests des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Merkt ihr was, liebe Geschwister? Ganz anders als in der Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft hören der ganze Rest des Volkes Israel und seine Führer auf die Stimme Gottes durch den Aufruf seines Propheten. Sie reagieren auf seinen Tadel und gehorchen. Aufgrund der Verkündigung Haggais beginnen die Bewohner Jerusalems im Herbst des Jahres 520 vor Christus damit, wieder am Tempel zu bauen. Sie taten dies mit erwecktem Geist, heißt es hier in Vers 14. Ich vermute daher, dass sie sich eifrig an die Arbeit machten. Und dadurch gaben sie ihrem Gott endlich wieder die Ehre. Und nun kann und will dieser segnen. Er verheißt ihnen, auch im Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten beim Tempelbau, seine Gegenwart und Hilfe. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und nachdem das Volk diese Lektion gelernt hatte, wendet sich der Herr durch Haggai etwa einen Monat später erneut an sein Volk. Das lesen wir im Kapitel 2, in den Versen 1 bis 5. Dort heißt es, im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem hohen Priester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubbabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du hoher Priester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Vermutlich waren die Fortschritte auf der Baustelle noch klein. Und angesichts der großen Aufgabe machten sich schon wieder Mutlosigkeit breit. Darum ruft Gott sein Volk und speziell dessen Führer noch einmal auf, stark zu sein und die Arbeit fortzusetzen. Sie sollen anpacken und sich nicht fürchten, nicht in Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit verharren. Er erinnert sie an den Bundesschluss am Sinai und er verheißt erneut seine Gegenwart und Hilfe. Mit diesem zweiten Teil der Botschaft gibt der Herr ihnen gleichsam als weitere Motivation sogar eine Verheißung für seinen Tempel, die auf die Zeit des Gerichts und des sich daran anschließenden messianischen Friedensreiches hindeutet. Das lesen wir in den folgenden Versen 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Ähnliche Andeutungen gab der Herr dem Volk auch durch den Propheten Sacharja, der ja zur selben Zeit auftrat wie Haggai. Gott kann und Gott wird aus kleinen Anfängen Großes und Herrliches entstehen lassen. Der künftige Tempel wird voller Pracht und das Zentrum der Anbetung aller Nationen der Welt sein. Zwei weitere Monate später appellierte der Prophet in seiner dritten Botschaft erneut an das Volk, an ihre Herzen, jetzt nach vorn zu blicken und im Dienst für Gott fortzufahren, und zwar gemäß seiner Heiligkeit. Dazu beauftragt er Haggai zunächst einmal, die Priester zu befragen. Wir lesen die Verse 10 bis 14. Am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Es geht hier um Reinheitsvorschriften aus dem mosaischen Gesetz. Wir lesen darüber in 3. Mose Kapitel 6 und 4. Mose 19. Die Priester kannten sich damit aus und sie konnten diese Fragen richtig beantworten. Man könnte zusammenfassen: Wer heilig ist, teilt diese Heiligkeit niemand anderem mit, aber wer unrein ist, gibt seine Unreinheit weiter. Nun mag man sich fragen, was das alles mit dem Tempelbau zu tun hatte. Der Herr benutzte diesen Vergleich vermutlich, um sein Volk auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Arbeit und Anbetung heiligen keine Sünde, aber Sünde verunreinigt Arbeit und Anbetung. Der Herr erachtete sie selbst gewissermaßen als unrein und ihre Opfer als befleckt, solange der Tempel in Trümmern lag. Deswegen finden wir in den folgenden Versen eine weitere Ermutigung und Ermahnung für das Volk, den Tempel weiterzubauen. Wir lesen die Verse 15 bis 19. Und nun, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Wieder soll das Volk sich vor Augen führen, wie seine Situation war. Bevor sie mit dem Bauen begonnen hatten, erlebten sie Mangel an Getreide und Wein. Ihre Ernteerträge waren durch Getreidebrand, Vergilben und Hagel geschrumpft. Bis dahin litten sie Not und Entbehrung, und zwar als Züchtigung Gottes, wegen ihres lang anhaltenden Zögerns beim Wiederaufbau des Tempels. Zugleich aber verheißt der Herr erneut seinen Segen, und zwar vom Tag an, an dem die Grundmauern des Tempels gelegt wurden. Erneut lesen wir dreimal die Aufforderung, richtet euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an. Richtet euer Herz auf etwas aus, denn dort im Herzen, da werden die Entscheidungen getroffen. Nun, das Buch Haggai enthält in seinen letzten 4 Versen noch eine 4. Botschaft, die Haggai noch am selben Tag direkt an Serubbabel, den Statthalter, weitergeben muss. Dort geht es um den zukünftigen Niedergang der heidnischen Reiche und die Aufrichtung des messianischen Friedensreichs. Diese 4. Botschaft wollen wir heute nicht näher betrachten. Ich bin mir sicher, liebe Geschwister, nach diesem Schweinsgalopp durch das Buch des Propheten Haggai fragt ihr euch, sofern ihr noch nicht eingeschlafen seid, was haben wir eigentlich damit zu tun? Was haben wir damit zu tun, dass die vor 2500 Jahren den Tempel nicht weitergebaut haben? Was bedeutet diese Botschaft Haggais an die Israeliten damals in Jerusalem für uns? Und wie, wenn überhaupt, können wir das auf unser Leben anwenden? Nun, ich denke, auch wir sollten immer mal wieder einen Augenblick innehalten und zurückblicken. Nehmen wir doch einfach mal Haggais Aufforderung ganz persönlich für uns. Richte dein Herz auf deinen Weg. Zieh einmal Bilanz. Du kannst Bilanz ziehen, zum Beispiel über ein Kalenderjahr oder auch über anderthalb oder 2 Kalenderjahre. Die letzten anderthalb Kalenderjahre zum Beispiel waren ja schon besonders für uns. Oder du kannst Bilanz ziehen auch über einen längeren Zeitraum, so wie es für das Volk damals bei Haggai galt. Zum Beispiel kannst du Bilanz ziehen über die Zeit, seitdem du gläubig geworden bist. Über die Zeit, seitdem du dich hast taufen lassen. Oder über die Zeit, in der du in eine Gemeinde gehst. Die Zeit, in der du einen bestimmten Dienst für den Herrn tust. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es hier in eurer Gemeinde ist, liebe Geschwister in Grassau. Bei uns daheim, in der Gemeinde Manching, da ist eigentlich niemand, von dem ich wüsste, noch in der Landwirtschaft tätig. Und wir bauen auch kein großes Tempelgebäude, so wie damals in Jerusalem. Aber dennoch, ich denke, es ist legitim, die Ernte mit geistlichem Wachstum und geistlicher Frucht zu vergleichen, die Gott schenken möchte, um dich und andere zu segnen. Und das Bild des Tempels finden wir ebenfalls in vielfältiger Weise auch im Neuen Testament. So benutzt zum Beispiel Paulus im ersten Brief an die Korinther im 3. Kapitel gleich beide Bilder. In Vers 9 heißt es, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und in Vers 16 schreibt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Gottes Tempel ist nun die Gemeinde und damit jeder Einzelne von uns. Auch unser Leib wird mit einem Tempel Gottes des Heiligen Geistes verglichen, könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 6, Vers 19. Wie war es also im Bilanzzeitraum um deine Ernte bestellt? Welche Frucht konntest du bringen? Welche Fortschritte hast du beim Tempelbau erzielt? Oder wie konntest du dazu beitragen? Hast du im zurückliegenden Jahr zum Beispiel geistliche Fortschritte gemacht und den Interessen Gottes auch im Hinblick auf sein Haus, die Gemeinde, in deinem Leben eine Priorität eingeräumt? Bist du gewachsen im Glauben und Vertrauen auf deinen Herrn? Hast dich von ihm gebrauchen lassen, auch in der Zeit der Pandemie? Oder machst auch du eine Dürreperiode durch und bist im Glauben und der Nachfolge deines Herrn lau geworden und entmutigt? Hast den Eindruck, deine Erwartungen seien nicht erfüllt worden. Durch Haggai hat Gott sein Volk aufgefordert, auf seinen Weg zu achten und auf ihre Prioritäten. Ein weiser Rat, gerade in Zeiten der Enttäuschung. Worauf hast du deine Prioritäten gesetzt? Vielleicht auch auf dein Haus oder deinen Garten? Viele von uns haben das ja auch, wie bei den Juden damals in Jerusalem. Oder ist es dein Hobby, dein Beruf oder gar deine Familie, hinter der du dich versteckst und zu Gott sagst, die Zeit für ihn sei noch nicht gekommen? Manchmal sind wir enttäuscht oder fühlen uns alleingelassen, weil wir unsere Hoffnung und unsere Anstrengungen in zeitliche statt in Dinge mit Ewigkeitswert investieren. Entmutigung kann ein Signal dafür sein, dass wir einmal innehalten und nachdenken sollten, nämlich über unsere Prioritäten im Leben. Vielleicht brauchen auch wir dann angesichts unserer persönlichen Bilanz so ein rechtes Wort zur rechten Zeit wie damals Gottes Volk. Nehmen wir uns doch die Aufforderung Haggais zu Herzen. Baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Kapitel 1, Vers 8. Und, liebe Geschwister, belassen wir es nicht nur bei einem Rückblick. Die zweite Aufforderung Haggais richtet unseren Blick nach vorn. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Kapitel 2, Vers 18. Hier werden wir ermuntert, gemäß der Heiligkeit Gottes zu leben. So können wir Gemeinschaft mit ihm haben und auch uns gilt dann die wunderbare Verheißung aus Kapitel 2, Vers 19. Von diesem Tag an will ich segnen. Vielleicht brauchen wir als ganze Gemeinde unseres Herrn Jesus neue Entschlossenheit und mehr Gehorsam, um dem Herrn wohlgefällig hier an seinem Werk mitzuarbeiten, bis er wiederkommt. Was können wir konkret tun, um an seiner Gemeinde, auch an seiner Ortsgemeinde hier in Grassau mitzubauen? Gott möchte, dass wir ihn lieben und anbeten, und er möchte, dass wir uns untereinander lieben. Mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist, der in uns erlösten Gläubigen wohnt, hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Werkzeug in seiner Hand sein zu können. In unserem Land leben wir noch dazu in Freiheit und ausgestattet mit außerordentlichen Möglichkeiten. Und das gilt auch noch in Zeiten der Pandemie, wo bestimmte Dinge derzeit vielleicht nur eingeschränkt möglich sind. Lasst uns unsere Möglichkeiten als Einzelne und als Gemeinden gerade in dieser Zeit bewusst und konsequent nutzen. Nehmen wir die Gelegenheiten zur Versammlung wahr, persönlich oder, wenn das nicht möglich ist, dann online oder am Telefon. Kommen wir zusammen zur Anbetung, zum Brotbrechen und zur Predigt. Suchen und nutzen wir Möglichkeiten zum gemeinsamen Gebet und zum persönlichen Austausch. Und wenn es nicht mit persönlichen Treffen geht, dann eben per Telefon oder online. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, miteinander Gemeinschaft zu haben. Und dann lasst uns nicht nur über Haus und Garten, Hobbys, Beruf oder andere Leute reden, sondern über unseren Herrn und was wir mit ihm erleben, wie er uns segnet und durchaus auch über Probleme, die wir vielleicht in der Nachfolge haben. Damit ehren wir ihn und können uns gegenseitig ermutigen und erbauen. Und wo sich die Gelegenheit zum Zeugnis ergibt, machen wir die verlorenen Menschen um uns herum aufmerksam auf unseren wunderbaren Herrn Jesus, in dem allein die Rettung ist. All das, liebe Geschwister, können wir konkret tun, um an seiner Gemeinde hier in Grassau oder bei uns daheim in Manching mitzubauen, auch in diesen Zeiten. Lassen wir uns vom Propheten Haggai und seiner Botschaft dazu ermutigen. Amen.